Hey, Bock auf einen Kock? Wir bieten alles an, ob Bodenhaltung, Freiland oder Biokock. Für jedes Hühnchen haben wir einen Hahn im Korb. Jetzt bei Freiland Willi. Dein Kock im Onlineshop. Das ist eigentlich schon eine geile Einleitung. Wir lassen das jetzt mal so.
Hallo Menschen. Ja, aber das ist gut. Hallo Menschen. Nee, fangen wir erstmal kurz so an. Hallo Menschen und herzlich willkommen zu dieser ganz außergewöhnlichen Folge von Fuck My Brain. Und hallo Noah.
Ich musste kurz einen Schluck Darjeeling nehmen. Ja, hallo zusammen.
Du pfeifst dir wieder nur die harten Sachen rein heute.
Ja, natürlich. Darjeeling, der absolut krasse Darjeeling-Tee von... Ich nenne jetzt die Marke nicht.
Ronfeld. Ja. Genau. Wir sollen euch, liebe Menschen, auf jeden Fall ganz viele Grüße ausrichten von unseren lieben Hörern aus Jamaika, wo wir diese Woche nämlich der erfolgreichste Podcast sind.
Ja, die kiffenden Spezies auf Jamaika wissen natürlich, was gut ist.
Dem ganz Pott genau so ist es.
Sie auch, was für die Ohren gut
und,
ist.
Jetzt musst du einmal bitte noch zu meiner Ehrenrettung quasi auflösen, warum wir mit einem Lachen in die Sendung gestartet sind.
Was habe ich denn gerade eben nochmal gesagt? 3, 2, 1, jetzt geht's los, der Beckenstoß.
Genau. Und
daraufhin hast du dir richtig schön einen abgelachert. Ja, ich dachte, das wäre doch mal ein wirklich anderer Start in diese Jubiläumsfolge.
Hä, wieso denn Jubiläumsfolge? Was denn los?
Wir werden 2 diesen Monat. Fuck My Brain ist ja immer noch im Ego-Tober. Also hier geht's nicht nur um Tobi und mich, sondern auch um unseren Podcast, der jetzt schon ganze 2 Jahre existiert.
Ja, unfassbar, oder, Noah? Kommt dir das vor wie 2 Jahre?
Nee, tatsächlich nicht. Also, time flies, könnten wir jetzt wirklich so sagen, weil ich empfinde es nicht so. Und ach, dieses Bild auf diesem Bildschirm irritiert mich so hart.
Nicht sagen, das ist eine Überraschung
für die Brainies. Ihr werdet gespannt sein, warum ich so irritiert bin.
Ihr werdet das Bild auch noch zu sehen bekommen, weil ich das natürlich in unserer Instagram-Story dann auch posten werde.
Ah, okay, ja gut.
Vielleicht, das ist überhaupt die Idee.
Meinst du, Instagram sperrt das?
Glaube ich nicht. Und werden wir sehen. Das werde ich vielleicht am Sonntag machen. Tatsächlich. Wenn der Teaser kommt, dann auch in der Story das entsprechende Bild, um schon mal sozusagen zu sagen, wenn ihr wissen wollt, was das mit der nächsten Sendung zu tun hat, dann hört rein.
Ein feuchtfröhliches Vergnügen bei Fuck My Brain am Montag.
Das könnte man so sagen. Ja. Glaube ich, das könnte man so sagen.
Ja.
Ja, was haben wir denn, genau, das ist überhaupt die gute Frage, was haben wir denn heute geplant?
Naja, eigentlich haben wir nicht so wirklich inhaltlich was geplant, sondern haben eher so einen Rahmen gesetzt für uns, was wir machen möchten. Gut, du hast jetzt hier noch was Skurriles mitgebracht, worüber wir
sprechen. Ja, ich habe was Skurriles mitgebracht, tatsächlich, und wir hatten ja auch aufgerufen, uns Themen zu schicken und so, da wart ihr anscheinend ein bisschen faul und da haben wir uns gedacht, na gut, wenn da nichts kommt.
Aber dann das ist auch verständlich, ne? Es sind ja auch Herbstferien, ich meine, nicht jeder hat Bock jetzt mal eben was da einzutippeln, die Leute wollen ihre Freizeit genießen, das verstehen wir sehr und deswegen dachten wir, drängen wir euch einfach ein paar Sachen auf.
Genau.
Neben ganz klassischen auditiven Sachen gibt's natürlich auch noch was Interaktives später in der Sendung, aber da könnt ihr auch noch mal gespannt sein.
Da bin
was
ja ich
das
auch gespannt.
Eigentlich ist. Ja, ansonsten, Tobi, wir sind 2.
Wir sind 2. Juhu, Prost an dieser Stelle.
Ach ja, du hast ja auch Alkohol, ne? Was trinkst
du denn
da Schönes?
Ich habe Alkohol am Start. Ich trinke, ich glaube, das habe ich sogar schon mal in der Sendung getrunken. Mal wieder ein leckeres Maristads, mein Lieblingsbier aus Schweden. Maristads, bald auch in ihrer Nähe.
Ja, yeah, gerne, danke. Prost.
Ja, und an dieser Stelle sei auch schon verlautbart, liebe Brainies, zumindest alle, die sich schon gemeldet haben. Wir freuen uns tierisch auf kommenden Samstag, wo wir unser Geburtstags-Meet and Greet veranstalten. Danken schon mal allen, die zugesagt haben, beziehungsweise Interessen geäußert haben, zu erscheinen. Und gerne, wenn jetzt der ein oder andere auch noch kurzfristig sagt, oh, ja, doch, da habe ich Zeit und Lust.
Schreibt uns doch einfach gerne auf Instagram und dann sind wir für euch da. Wie findet ihr uns eigentlich auf Instagram?
Falls das ist eine
ihr
gute
neu
Frage.
Dazugestoßen seid zu unserer Hörerschaft, ihr findet uns unter Fuck My Brain als Username.
Hey, das hat sich gereimt. Geil. So ist es. Läuft. Und was sich reimt, ist gut, hat ein großer Philosoph mal gesagt.
Was war das denn?
Pumuckl.
Aha.
Und
guter Philosoph.
Genau. Und zweiter Aufruf an dieser Stelle immer noch. Wir werden ja im Laufe des Dezembers, werden wir ja die große Wahl zum Podcast-Tier des Jahres 2022 veranstalten. Es sind schon zahlreiche Vorschläge bei uns eingegangen. Aber wenn ihr da noch ein Tier auf die Liste setzen wollt, was sich zur Wahl stellen soll, dann auch bitte Nachricht an uns. Das kann euer Lieblingstier sein. Das kann ein Tier sein, was ihr besonders skurril oder komisch findet oder wie auch immer. Völlig egal. Jedes Tier, was geschickt wird, landet auf der Liste. Und dann gucken wir mal, was das Podcast-Tier 2022 sein wird und vor allen Dingen, was wir dann quasi in Verbindung mit unserem Podcast und diesem Tier irgendwie so machen. Irgendwas werden wir da draus schon machen.
Ja, es wird dann wahrscheinlich unser neues Maskottchen. Vielleicht kann das ja auch dann Platz nehmen für ein Jahr auf unserem Fuck My Brain Logo.
Who knows? Zum Beispiel.
Ja, es gibt ja immer irgendwelche Möglichkeiten, das zu huldigen, das, was da gewählt wird an Tieren. Ja, und dementsprechend sendet wieder fleißig Tierideen ein und stimmt ab.
So. Und jetzt mal zu was Inhaltlichem. Das gibt ein Thema tatsächlich, über das ich mich schon länger mit dir unterhalten möchte. Ohne, dass wir jetzt da tief psychologisch was vorbereiten oder wissenschaftlich was vorbereiten oder sonst irgendetwas.
Was ist das denn?
Grundsätzlich erstmal, bevor ich zu dem Thema komme, vielleicht da bin ich auch mal gespannt, ob du da so mitgehen kannst. Und zwar geht es im weitesten Sinne, so viel sage ich schon mal, um ein gesellschaftliches Phänomen,
ja,
was vor allen Dingen während oder seit der Corona-Zeit zutage getreten ist. Und jetzt ist es ja generell so, und da ist erstmal, bevor wir auf das konkrete Thema kommen, so meine Frage an dich. Es ist ja so, wenn man sich mit Psychologie auseinandersetzt, das geht auch mit anderen Fächern, ne? Gerne auch an euch da draußen mal der Gedanke, wer sich mit Psychologie oder Soziologie, Pädagogik, ähnlichen Sachen professionell auseinandersetzt. Wie geht's denn euch
alle
da?
Alle Geistes- und Sozialwissenschaften,
ja, genau,
sind herzlich willkommen bei uns.
Das meine ich nämlich. Wenn man halt so bestimmte Phänomene beobachtet, dann geht's mir zumindest immer so, dass ich irgendwie so zwei Blickweisen darauf hab.
Und welche sind das?
Naja, einmal die Blickweise als Mensch, dass ich manchmal den Kopf schüttel und sagte, wie kann das sein? Und gleichzeitig irgendwie weiß, naja gut, als Psychologe habe ich schon die ein oder andere Erklärung parat, wie das sein kann, aber das ist nicht das, was ich hören will, wenn ich sage, wie kann das sein? Das heißt, weißt du, was ich meine?
Du hast einen kleinen Interrollenkonflikt.
Ja, genau. So, und da würde mich mal interessieren, ob dir das bei manchen Sachen auch so geht, dass du auf der einen Seite weißt, ja gut, psychologisch könnte ich mir das schon erklären, aber es ist nicht die Erklärung, die ich gerade haben will, sondern ich will mich gerade aufregen zum Beispiel.
Ja, das habe ich manchmal auch. Also ich meine, konkret reden wir ja quasi jetzt hier über Personen in unserem näheren Umfeld oder entfernteren Umfeld oder im Social-Media-Bereich.
Ich werfe mal ein Stichwort in die Runde, damit du das einfach mal etwas greifbarer vielleicht wird, was ich meine. Es geht mir ich benutze diesen Oberbegriff, um die Schwurbler.
Die Schwurbels.
So.
Die Schwabbelnuggets.
Und wenn man da mal so sieht, was die so raushauen oder sonst irgendwas, dann kann man ja auf der einen Seite psychologisch das irgendwie erklären, warum das ist, und auf der anderen Seite fragt man sich trotzdem, also wie kann das sein?
Ja.
So, da das diesen Zwiespalt meine ich.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, grundsätzlich habe ich da auch so einen kleinen Interrollenkonflikt in mir, weil ich mich frage, was ist mit dir passiert? Wie krass wurdest du indoktriniert, dass du an so eine Geschichte glaubst? Also nehmen wir mal als Beispiel die Mikrochip-Geschichte durch die Impfungen. Also jetzt momentan kursieren ja wieder neue Gerüchte über Impfungen. Damals war es so, wenn du geimpft bist, dann bist du magnetisch, weil dir Mikrochips implantiert wurden. Da frage ich mich ja bis heute, wie klein können, erstmal sind das keine Mikrochips, sondern sind dann Nanochips, um mal politisch korrekt zu bleiben. Aber wie soll man das denn profitabel erstens machen, Menschen mit Nanochips irgendwie zu versehen? Zweitens, wie kann es sein, dass da irgendwie, also ich meine, ein Nanochip benötigt Energie in irgendeiner Art und Weise,
ja, um
funktionieren zu können. Klar, also ich meine, wir sind ja auch, wir bestehen ja nicht aus Nerven, also aus Proteinen, sondern
außen
aus Kabeln.
Ne? Die Lichtenergie, von der man sich auch ernähren kann und
natürlich,
so.
Natürlich, klar. Light Eater kennen wir ja auch alle. Ich frage mich da allerdings, wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu glauben, dass, man mit Nanochips infiziert wird und jetzt, aus dem Update der Schwurbler-Gemeinde heraus dann glaubt, dass die Auffrischungsimpfung einem Nanochip-Update dient. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe das auch im näheren Umfeld schon mal gehört und frage mich dann wirklich, wie hart bist du auf den Kopf gefallen, dass du das glaubst? Also das ist so meine persönliche Meinung. Andersherum ist meine Meinung dann aus psychologischer Perspektive, dass die Menschen über Jahrzehnte oder jetzt erst über einen kurzen Zeitraum, das kommt ja immer darauf an, zu welcher Gruppe man sich zugehörig fühlt, ob man schon immer ein Schwurbler war oder erst seit kurzem, Misstrauen empfinden, was die politische Lage anbelangt, was die wirtschaftliche Lage anbelangt, und die haben eine Wahrnehmung der Existenzbedrohung, weil sie, naja, glauben, dass höhere, quasi privilegiertere Randgruppen, die Minderheiten darstellen, wie zum Beispiel Multimilliardäre, denen an die Karre pissen wollen. So, dann frage ich mich aber andersherum, warum sollten Multimilliardäre, normaldenkende Menschen, impfen mit Nanochips und andersherum die ganzen Schwurbler, die für mich auf den Kopf gefallen sind, nicht? Dann wäre die Erde quasi nur noch von Vollpfosten irgendwie umzogen.
Ja, aber das Krasse ist ja, dass das ja auch nur eine Story ist, die da so kursiert. Und zwar tatsächlich, ich bin da ja so ein bisschen näher am Puls der Zeit, weil ich ja teilweise diese Verschwörungskreise noch so ein bisschen mehr verfolge. Und
Investigativjournalist.
Genau, eine der neueren Stories, was die Impfung angeht, ist ja, es wurde immerhin schon anerkannt, dass es so etwas wie Spike-Proteine gibt. Spike-Proteine spielen in manchen Geschichten auch eine ganz große Rolle, denn die Impfung, erstens macht die Impfung schwul. Das ist schon mal das Erste.
Klar.
Zweitens, durch die Impfung entstehen ja erst die Spike-Proteine, und die Spike-Proteine, die können eben halt auch andere Leute übertragen werden und die auch schwul machen. Das heißt, als Nicht-Geimpfter muss man sich von Geimpften fernhalten, weil sonst wird man schwul.
Oh mein Gott. Aus welcher rechten Bubble ist das gekommen?
Ja, das ist alles aus diesen, keine Ahnung,
was
Telegram.
Was steht denn bitte unter
bla.
Diesen, also bist du in diesen Telegram-Gruppen oder bist du in auf Twitter unterwegs?
Das gibt, also wer sich da so ein bisschen informieren möchte, Warnung von mir vorher, das ist anstrengend. Auf Twitter gibt es einen Account, der heißt Reichsflugscheiben Flugschule Neuschwabenland e.V. Ist ein satirischer Account, so, aber Reichsflugscheiben geht halt zurück auf die Verschwörungstheorie, Raumfahrt im Deutschen Reich in den 30er Jahren, ne, weil die Nazis ja auch auf dem Mond leben und so weiter und so fort. Ne? Okay. Kennen wir alle diese Geschichten. Hm. Und da gibt es, also mal ganz abgesehen davon, dass alle, die geimpft sind, ja jetzt seit September eigentlich tot sind. Das wurde ja vorhergesagt, dass im September alle Geimpften sterben werden.
Mir geht's noch gut. Lebendig.
Mir geht's noch gut. Auf jeden Fall. Abgesehen davon ist es ja auch so, dass jetzt in den Verschwörungskreisen war ja neulich, als für 7 Stunden Facebook down war, da war richtig Alarm.
Ja, da
jetzt
war
geht's los. Jetzt kommt der Umsturz. Das ist das erste Zeichen für den großen Lockdown und für den großen Shutdown. Und jetzt kommen die, was im Übrigen schon passiert ist, dass ja das Militär, was auch immer das Militär ist, weltweit schon die Herrschaft übernommen hat. Und hier in Deutschland gelten ja sowieso seit dem Zweiten Weltkrieg nur die Militärgesetze und alles andere ist eine Einbildung. Und ich habe da auch schon Videos gesehen, wie Leute in irgendwelche Behörden reingehen und da sagen, hier diese Zettel mit den Militärgesetzen, die müssen ausgelegt werden, das ist ein Gesetz, wenn nicht, dann werden sie zum Tode verurteilt und solche ganzen Geschichten.
Klar, logisch, also finde ich total logisch.
Wie gesagt, es gibt da ganz viele Geschichten, das ist echt unglaublich.
Weißt du, was ich
eine Sache
Stelle
wird
frage?
Für dich gleich noch eine Live-Challenge sein.
Ja, und zwar.
Aber nee, noch nicht. Das kommt gleich zum Schluss. Da geht es darum, dass du, dass ich dir etwas gebe, ein Bild gebe, was du dann mal den Brainies so ein bisschen erklärst oder vortragen sollst. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Mhm. Also zurück zu der eigentlichen Frage, wie kann das eigentlich sein, dass so viel, was heißt so viele Leute, prozentual gesehen sind es ja gar nicht so viele, aber dass immerhin ein gewisser Anteil an Leuten so einen Scheiß glaubt. Und
war die Frage jetzt an mich gestellt?
Nee, die hatte ich ja vorhin im Prinzip schon gestellt. Ich habe mich gerade in den Beispielen verloren, so ein kleines bisschen. Die hatte ich vorhin schon so gestellt. Natürlich kann man rein psychologisch rangehen oder eben halt, das ist ja der Zwiespalt rein menschlich, wo ich mir echt an den Kopf fasse und denke, das kann doch nicht sein. Das ist so meine rein menschliche, als Psychologe weiß ich, ja, das kann sein, weil wenn ich in einer Bubble drin bin, nur in bestimmte Informationen bekomme und das Gefühl habe, es gibt auch noch viele andere, die auch diese Informationen teilen, dann kann das ja gar nicht so verkehrt sein. Stichwort Konformitätsdings von Ash und so. Werden wir ja auch nochmal drüber sprechen.
Wir fassen mal kurz zusammen. Diese Schwurbler haben ein Sicherheitsgefühl, weil sie in diesen Bubbles auf Twitter, auf Telegram unterwegs sind. Diese Informationen, die werden damit bombardiert. Viele Menschen in ihrem Umfeld, in diesen Telegram-Gruppen oder auf Twitter, stimmen dem Ganzen zu, verteilen das. Stacheln dich auch dazu an, das zu glauben. Ne? Hier, das kann gar nicht anders sein, weil Argumentation, Argument 1, 2 und 3. Und dadurch entsteht dann quasi der Glauben daran. Also diese Menschen werden also quasi hart manipuliert, könnte man auch ganz auf Klardeutsch sagen. Und da frage ich mich ja wirklich manchmal nur, wie wenig logischer Menschenverstand und wie wenig kritischen Rationalismus bringen die Menschen, die in dieser Bubble gefangen sind, mit. Also das sind wirklich keine dummen Menschen, das ist es ja. Es sind ja, also mein Hausarzt zum Beispiel ist ein Schwurbler. Jetzt ist er halt nicht mehr mein Hausarzt, weil er aus der Praxis geflogen ist. Es gibt sehr viele Lehrer, die Schwurbler sind.
Ja, in der Faktmal September-Sendung, glaube ich, oder was? Ja, Fakt mal September-Sendung, da haben wir ja gesprochen auch über diese illegale Schwurbler-Schule in Bayern, die da geschlossen wurde zum Beispiel. Ne? Das Ding ist, also kurz mal vielleicht Werbung in eigener Sache, wen das so ein bisschen interessiert, wie vielleicht auch Verschwörungsmythen oder so überhaupt funktionieren, da kann ich nur empfehlen, eine unserer älteren Sendungen mal zu hören. Ich glaube, Apokalypse Now Teil 7 oder 8 war das, mit dem Untertitel Das Ende. Da haben wir ja so eine kleine eigene Verschwörungstheorie mal entwickelt, um einfach mal aufzuzeigen, genau, die Bluetooth-Verschwörung, genau, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert. Und im Zuge dessen habe ich halt auch festgestellt, das war für mich auch ganz interessant, da war ich ja wirklich in einigen Telegram-Gruppen drin, so 2 Wochen lang. Und für mich war eben halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe wieder raus aus diesen Gruppen, als ich mich selber erwischt habe bei dem Gedanken, gegen den ich mich gar nicht wehren konnte, so, ja, wo ich drüber nachgedacht habe, naja, wenn es da so viel zu gibt, vielleicht ist da ja doch was Wahres dran, so. Bei dem Gedanken habe ich mich selber mal erwischt und das war der Moment, wo ich gesagt habe, Alter, Tobi, jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, da rauszugehen, so, weil, so, und ich sag mal, solange es sich nur um irgendwie die Pandemie und das Virus und so handelt und Labor oder nicht Labor und diese ganzen Geschichten und Impfung und so, das ist ja immer noch so ein Punkt, wo ich sagen kann, ja, okay, da kann ja alles Mögliche möglich sein, dass die Impfung irgendwie schädlich ist oder sonst irgendwas, weil sie nicht so lange entwickelt wurde und da erschließt sich mir noch so ein logischer Hintergrund irgendwie, warum man auf diesen Trichter kommen kann. Aber wenn dann eben halt so Sachen kommen, wie die Impfung macht schwul oder unsere Regierung sind ja nur Reptiloiden, die aus so diese ganzen Geschichten so. Mhm. Das ist dann so ein Punkt, wo ich mir immer denke, da muss doch der logische Menschenverstand mal sagen, scheißegal, wie viele Leute das teilen, aber das kann einfach nicht sein.
Ja, nein, das ist es ja nämlich, so funktionieren wir nicht. Also da schauen wir ja wieder aus der psychologischen Perspektive mal drauf und nicht aus der menschlichen Normaldenker-Perspektive. Egal wie akademisiert du bist, egal wie schlau, wie redegewandt, eloquent, reflektiert und gesettelt du in einem familiären Umfeld bist, all das spielt keine Rolle, wenn du indoktriniert wirst, weil dir Sicherheit vermittelt wird, weil dir Gruppenzugehörigkeit vermittelt wird, weil du dein Verhalten an einer gewissen Norm ausrichtest. Also das ist ja, da haben wir gerade eben, bevor wir angefangen haben, mit dem Podcast drüber gesprochen. Ne? Ich habe gestern meine Klausur geschrieben und hatte als Klausurfrage, was sind charakterisierende Merkmale von Gruppen? Genau das ist das ja, die Gruppenzugehörigkeit, die du erlebst im Internet. Ne? Wir verlagern ja unser Leben von der realen Welt ins Internet. Das Verhalten, was an diesen Gruppennormen ausgerichtet wird, wenn man da widerspricht, dann wirst du da niedergemacht. Also ja, willst du doch eine gewisse Konformität wahren. Ebenso soziale Beziehungen, die beeinflusst werden durch die Gruppe.
Ich finde es unfassbar krass. Also vollkommen richtig, bin ich ja selber auch gar nicht drauf gekommen, dass du jetzt so dieses Thema Gruppenzugehörigkeit zum Beispiel mit reinbringst. So. Und was ich einfach menschlich erstaunlich finde, ist, dass dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das ist ja letzten Endes die Sache, was du eben sagtest, was da dem zugrunde liegt. So, das ist ja etwas, was wir Menschen alle haben, das lässt sich psychologisch ja auch erklären. Mensch ist ein Herdentier, bla bla bla. Stärkstes Gefühl ist das Gefühl der Wunsch nach Zugehörigkeit auf jeden Fall. Was ich aber krass finde, ist, dass das ja offensichtlich so stark ist, dass ich, wenn ich dann das Gefühl habe, zu einer Gruppe dazuzugehören, sogar so weit gehe, wirklich den größten Schwachsinn zu glauben, so nur damit ich weiter zu dieser Gruppe dazugehöre. So, das ist so eine Sache, wo ich immer sag, so hört da an dieser Stelle das rationale Wesen auf oder wie?
Ja, natürlich. Es gibt doch ein Experiment, wo Menschen in ein Wartezimmer vom Arzt gebeten werden und das Wartezimmer ist voll und eine Person oder zwei, drei Personen sind halt vorher gebrieft, was die machen sollen. Nämlich, wenn ein Aufruf kommt, dann stehen alle auf. Alle stehen auf und mit der Zeit merkst du, dass alle aufstehen und auch am Ende, wenn die letzte Person im Raum sitzt, die nicht gebrieft ist und Proband in diesem Experiment ist, die steht auch immer noch auf, wenn gesagt wird, steh auf. Also wir merken doch da, dass wir soziale Wesen sind, die in der Gruppe unterwegs sind. Wir sind Gruppentiere. Unser Gehirn ist archaisch. Es ist nicht neu liberal oder total geupdatet oder sonstiges. Wir passen uns mit unserem 10.000 Jahre alten Gehirn an eine hochfluktuierende Umwelt an Informationen, die sich immer schneller verbreiten und wir selektieren ja gar nicht mehr danach, ob die Information richtig oder falsch ist, sondern wir folgen unserem Gefühl, weil wir emotionsgeleitet sind.
Ja, und das geht dann ja sogar so weit, dass man sich über den Tisch ziehen lässt. Ich meine, es gibt Leute, die damit echt Geld verdienen, die in diesen Schwurblerkreisen immer aufrufen zu irgendwelchen, Spenden gar nicht, sondern Schenkungen tatsächlich, weil Spenden sind ja rechtlich geregelt, müssen nachgewiesen werden, bla bla bla. Deswegen vermeiden die das Wort Spenden in Schwurblerkreisen, weil dann wären sie rechtlich verpflichtet, Dokumente zu führen und so weiter und so fort. Und da gibt es so ein paar Leute wie Bodo Schiffmann zum Beispiel, um nur einen zu nennen, der halt Spenden einsammelt von diesen ganzen Leuten, weil er da vor Gericht ziehen will und die Leute verklagen will und das alles machen will.
Der sich auch so eine quasi Juristengruppe oder so zusammengetrommelt hat. Ist das nicht so?
Das gibt da so
viele. Ist der nicht sogar selber Rechtsanwalt? Irgendwas ist da doch.
Ich weiß gar nicht, was der ist. Also es gibt ja viele. Das ist der Schiffmann zum Beispiel. Dann gibt es ja auch den, wie heißt der immer noch? Der ist auch Vorsitzender, glaube ich, von der Partei Die Basis, die jetzt bei der Bundestagswahl ja angetreten ist. Das ist ja so eine Schwurbler-Partei im Prinzip. Also die ist ja aus dieser Querdenken-Bewegung entstanden. Dr. Rainer Füllmich heißt der genau. Füllmich die Taschen.
Dr. Rainer Füllmich. Oh Gott, was denn für ein Scheißname.
Ja, und die sammeln halt Geld von diesen Leuten ein. Die sammeln halt Geld von diesen Leuten ein, um angeblich irgendwelche Sachen zu machen, die natürlich nie passieren, sondern stecken die sich einfach in die Tasche und das gibt tatsächlich Leute in dieser Verschwörerszene, die durch diese ganzen Schenkungen einfach Millionär geworden sind,
weil ja, total viele Leute ihnen das Geld geben. Was glaubst du denn, wie Sekten funktionieren? Was glaubst du denn, wie Heilpraktiker unter anderem funktionieren?
Wie Sekten funktionieren im Übrigen, liebe Brainies, kleiner Spoiler, da werden wir, nicht ganz zu Beginn, aber im Laufe des nächsten Kalenderjahres werden wir mal eine Duologie zum Thema Sekten machen. Ist psychologisch hochinteressant. Ja. Tatsächlich. Ja, nun gut, wir werden da wahrscheinlich, ich wollte einfach nur mal meinen geistigen Ballast loswerden, dass ich jedes Mal, wenn ich das lese, ich immer wieder denke so, Alter, was? So,
ohne ja, da jetzt gleich ganz psychologisch ranzugehen. Warte, stopp mal, ein kleines Fazit müssen wir schon zu diesem Thema.
Wir sind noch nicht ganz durch, du kriegst ja noch eine Aufgabe.
Ja, trotzdem, ein kleines Fazit möchte ich ja schon ziehen und mit einer kleinen Handlungsempfehlung als Feedback vielleicht. Grundsätzlich bietet es sich an, wenn man sich unwohl in diesen Kreisen fühlt. Und das passiert ja ganz oft, dass man mit solcher Typ Mensch irgendwie zusammenkommt, weil im entfernteren Freundeskreis gibt es jemanden, der rumschwurbelt oder im engeren Freundeskreis oder in der Familie oder es ist die Oma oder der Opa oder der Arbeitskollege. Es ist ganz sinnvoll, sich dann einfach da fachlich ein bisschen in diese Rolle zu begeben und mal mit einem objektiv neutralen Blick darauf zu schauen und nicht emotionsgeleitet in die Situation zu gehen, weil schlussendlich muss man auch trennen zwischen Person und das, was die Person glaubt, weil wir neigen ja dazu, Menschen in ein anderes Licht zu stellen, automatisch, weil wir merken, das, was diese Person erzählt, das gefällt uns nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, warum sind wir denn eigentlich mit dieser Person befreundet? Und oft ist es auch so, dass diese Menschen einfach mal Hilfe brauchen und eine klare Aufklärung brauchen und vielleicht auch mal einen Exit benötigen. Und da ist es ganz sinnvoll, die ja stärkende Hand zu sein, die dieser Person gereicht wird. Wenn das alles nicht fruchtet, ist auch noch der Exit für euch, also die Notbremse, sehr gut. Einfach zu sagen, ich steige da jetzt aus und ich befasse mich da nicht mehr mit. Oder sich abzukapseln und zu sagen, du, es gibt noch weitere schönere Themen, worüber wir reden können. Wir müssen nicht unbedingt immer darüber reden. Weil ich habe nämlich ganz oft das Gefühl, das wird mir auch im Freundeskreis immer dargelegt, ach, ich weiß gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Und der hat mir das und das erzählt und der kommt jetzt immer öfter. Da sage ich auch, du, ganz im Ernst, also entweder gehst du in den Diskurs mit diesen Menschen und versuchst, die zu überzeugen. Oft funktioniert das nicht, weil die ein sehr gefestigtes Bild haben oder eine sehr gefestigte Meinung. Da ist es dann einfach sinnvoll, sich zu distanzieren und zu sagen, du, ich muss da jetzt mal trennen. Genauso trennen wir zwischen Arbeit und Privatleben. So können wir auch zwischen der erzählt Scheiße und das ist eigentlich mein guter Freund, weiß ich nicht, nennen wir ihn Matthias oder so, also, das ist schon nicht schlecht zu differenzieren. Aber kleine Überleitung dann ja, zu der Aufgabe.
Also, genau, bevor wir dazu kommen, aber möchte ich dir auch noch mal kurz danken, dass du das wieder noch auf so ein kleines Niveau sozusagen runtergeholt hast, wo man sagen kann, ja, okay, wie kann ich in meinem Umfeld auch damit umgehen? Das hatten wir auch in manchen Sendungen schon besprochen. Dafür erstmal vielen Dank. Und ja, zu dieser Aufgabe, Noah, ich habe dir auf dein Handy ein Bild geschickt, was jetzt gerade auch aus so einer Verschwörergruppe halt kommt und mit der Bundestagswahl zu tun hat. So viel sei einfach schon mal gesagt. Und ja, da würde mich mal interessieren, versuch doch mal einfach das, was ich sehe schon deine gerunzelte Stirn beim Blick auf die Zahlen, die dir so präsentiert werden. Erzähl doch mal oder lies vor oder erklär doch mal, was dort auf diesem Bild zu sehen ist.
Wir haben hier einen Instagram-Post von Die Basis Bieberbach mit dem Titel Querrechnen für Einsteiger. Diese Grafik ist mit Buntstift, wunderschön und Füller schön aufgezeichnet und ist von Professor Karl Lang erklärt. Der Titel oder Arbeitstitel dieses Blatts ist Mathematik für Einsteiger anhand der Bundestagswahl 2021. Aufgelistet werden hier in einer oberen Sektion die CDU, CSU, die SPD, die Grünen und die FDP untereinander. Und dahinter gibt es immer prozentuale Ergebnisse.
Die Wahlergebnisse, ne?
Genau, richtig. Also, was ist das? Das kann aber auch irgendwie nicht sein, ne? CDU, CSU hat 75,7%.
Nein, lest mal weiter, was da steht.
Wollen sie nicht.
Genau, also 75,7% der Menschen haben die CDU nicht gewählt.
Ja, dann SPD 74,1% wollen sie nicht, 85,5% wollen die Grüne nicht und 88,5% wollen die FDP nicht. So kann man natürlich auch solche Zahlen interpretieren.
Ja,
ne?
bis dahin ist ja tatsächlich auch erstmal noch alles richtig.
So.
Jetzt geht's ja weiter.
Dann CDU, CSU plus Grüne plus FDP.
Jamaika-Koalition.
Genau, ergibt 249,7%, wollen sie nicht.
Mhm. Und jetzt die Ampelkoalition, die ja jetzt kommt. Eine
FDP 248,1% wollen sie nicht.
Aha.
Fast 250% ist hier rot hinterlegt, rot gemarkert, wollen die, weiß ich nicht, kann ich nicht lesen, möglichen Koalitionen nicht. Pfeil, das sind 2,5 Mal mehr als Deutschland Einwohner hat.
Fazit?
Bedenklich. Undemokratisch.
So, also 250.
Da kann aber jemand keine Statistik.
250% der deutschen Bevölkerung will die Regierung, die jetzt kommt, nicht. Yeah. Das ist die Logik, weißt du, und das sind dann Sachen, wo ich eben auch meine, wo ich immer sag, wie kann ein Mensch sich auf solche Sachen beziehen, weil ich, also sorry, Tobi, so gut wie jedem.
Warte mal, wenn das wirklich ein Professor Karl Lang ist, dann frage ich mich, für was bist du Professor Karl? Vielleicht für, weiß ich nicht, Bewegungsspaziergänge, Wahrnehmungsspaziergänge oder also Statistik kannst du nicht.
Ne? Man muss ja Statistik auch überhaupt gar nicht mal können, aber ich meine, jedem, der zur Schule gegangen ist.
Ja.
Ist doch klar, wenn man das liest, dass das der größte Schwachsinn ist, der da steht, so.
Naja, also Zahlen vermitteln auch Sicherheit.
Ne? Ja, aber wenn man du weißt doch, von, ja, ich meine, finde ich gut, dass du gerade so eine Gegenposition irgendwie einnimmst, das finde ich gerade.
Ja, also ich versuche da so ein bisschen in die Köpfe der Leute zu schauen, die diesen Post auch Glauben schenken, weil Zahlen versichern, also vermitteln uns halt Sicherheit und zwar absolute Sicherheit und keine relative.
Ja, 250% der Deutschen wollen das nicht.
Tobi, wenn du keine Statistik kannst und da steht Professor Dr. Karl Lang und du glaubst halt wirklich, dass es Professor Dr. Karl Lang ist, natürlich stelle ich das in Frage und du auch, aber es gibt Menschen, die das nicht in Frage stellen und wir wissen doch auch aus der Sozialforschung, dass ein Professoren- oder ein Doktortitel erhöhte Sicherheit vermittelt, auf der Grundlage des Halo-Effektes. Also aus dieser Strahlkraft heraus glauben die Menschen, dass was da steht, sie hinterfragen nicht, ist ja, das statistisch richtig aufbereitet, sondern sie denken, das ist ein Professor, der muss das ja können.
Grundsätzlich bin ich da vollkommen bei dir und ich kenne diese Gesetzmäßigkeiten oder diese Phänomene natürlich auch. Aber aus irgendeinem Grund weigere ich mich als Mensch irgendwie dagegen zu akzeptieren, dass diese Sachen auch gelten im Fall eines totalen Schwachsinns,
ja, das, der da erzählt wird. Das finde ich auch total fein und das darfst du auch und das sehe ich doch auch so.
Und ich glaube, dieses Bild können wir auch mal in unsere Story posten, damit ihr mal seht.
Ja, aber da frage ich mich ja aus ethischer Perspektive wieder, ist das denn dann vertretbar, solchen Schwachköpfen dann noch irgendwie Aufrufe geben zu können?
Da sind wir, das ist vielleicht auch ja mal eine Umfrage, die wir machen könnten an der Stelle. Das ist ja tatsächlich immer dieser Zwiespalt, auf der einen Seite die völlig berechtigte Frage, wollen wir einem solchen Schwachsinn eine Plattform geben, indem wir darüber sprechen? Und auf der anderen Seite, wenn wir nicht darüber sprechen, wollen wir die Möglichkeit geben, dass sich solche Leute völlig unerkannt und unbesprochen im Untergrund radikalisieren können. So, das sind ja diese beiden Sachen, die auch bei mir immer irgendwie für gegensätzliche Empfindungen, sage ich jetzt mal, sorgen, weil ich auf der einen Seite sage, nee, eigentlich dürfte man über diese ganzen Sachen überhaupt gar nicht sprechen, weil es so ein Schwachsinn ist. Und auf der anderen Seite haben wir ja in der letzten Monatsrückblicksendung auch drüber gesprochen, wenn man nach Ida Oberstein guckt, dann sieht man eben halt, was auch passiert, wenn da eben halt keiner drauf guckt und wenn alle es ignorieren und sagen so, ja komm, lass die mal machen, ist ja eh Blödsinn. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine Zwickmühle, eine klassische Zwickmühle.
Ist das eigentlich ein Versagen der Politik auch unter anderem, da nicht mal drauf einzugehen? Also diese Menschen werden ja immer hingestellt, das sind Schwurbler, die erzählen Kacke, so, aber ja, die erzählen rein objektiv betrachtet Kacke, aber wir sind doch subjektiv wahrnehmende Persönlichkeiten, Individuen. Warum schauen wir da denn nicht mal mit der subjektiven Brille drauf und fragen uns, warum fühlt der so? Das ist ja eine Unsicherheit, die da geprägt ist. Und sowas muss doch den Menschen die Hand gereicht werden aus der Politik und gesagt werden, ey, pass auf, hier, ne, machen wir mal ein Instagram live eine Stunde lang und dann sprechen wir einfach mal. Ja, also wir können uns Andrea Scheuer reinziehen bei Maischberger, wie kacke er den Rezo findet, weil er kennt ihn ja gar nicht, aber andersherum kann sich ein Andrea Scheuer nicht hinsetzen und sagen, du, ja, aus dem und dem Grund funktioniert das nicht. Also ich finde, da wird auch eine gewisse Position wieder nicht wahrgenommen, beziehungsweise das wird ausgeblendet. Das wird auch,
ja, aber guck mal,
auf Instagram, die Verantwortung von Facebook beispielsweise als Unternehmen, wird da auch klar ausgeblendet.
Das Ding ist ja zum Beispiel, dass ganz viele, ich rede jetzt nicht von den Leuten, die einfach nur irgendwelche Bedenken haben oder so, ne? Die meine ich jetzt überhaupt gar nicht mit allem, die ich sag, mit allem, was ich sage, sondern ich meine schon wirklich so diese Hardcore-Schwurbler.
Ja.
So. Und da ist ja so, selbst wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung sagen würde, wer auch immer die Bundesregierung ist, aber irgendein zuständiger Minister, was ich sagen würde, pass mal auf, wir machen jetzt mal, ob das ein Talk-Format im Fernsehen ist, ob das auf Instagram live ist oder sonst was, sondern wir setzen uns einfach mal zusammen und wir tauschen einfach mal Argumente aus. und unterhalten uns mal über diese Themen. Und ich als Politiker jetzt beispielsweise gehe in diese Sendung und habe vielleicht eine Art, ja, sehe das als meine Mission in dem Fall an, zu versuchen, durch Argumente Leute davon zu überzeugen, dass das vielleicht nicht so alles so ganz richtig ist mit den Reptiloiden und den Spike-Proteinen, die schwul machen und all das so.
Was? Warum das denn nicht?
Da würde ja, selbst wenn es dieses Angebot gäbe, wäre ja schon vollkommen klar, dass die meisten Leute sagen, nee, ich nehme an dem Angebot überhaupt gar nicht teil, weil das ist ja hier Mainstream-Medien, das ist ja alles von diesem Staatsapparat, den es eigentlich überhaupt gar nicht gibt, höchst illegal, da mache ich gar nicht mit. Beziehungsweise, wenn du auch im privaten Umfeld beispielsweise mit solchen Leuten sprichst und einfach sagst, so ja, aber guck mal hier, zu dem Virus oder welches Thema auch immer, da gibt es ja diese Studie und diese Studie und diese Studie. So, und die besagen ja das und so weiter und so fort. So, dann wäre natürlich das Gegenargument, ja, das sind ja Studien, die sind von diesem Deep State finanziert und erzählen sowieso nicht die Wahrheit. Wie was wissenschaftliche Reden, Regeln, ja, die sind ja auch von dem Deep State aufgestellt worden, damit die Ergebnisse rauskommen, die die wollen, ihr Schlafschafe, dass du das noch nicht gemerkt hast, dass in Universitäten falsch gelehrt wird und falsche Methoden angewendet werden, ist ja, zeigt ja, was du für eine Systemhure bist. Mhm. So, in die Richtung geht das dann ja halt, weißt du? Die das ist ja das Ding. Ich kann, habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, ich kann und will mich ja gerne in der Sache mit Leuten auseinandersetzen und in Diskussionen gehen so. Aber wenn wirklich die grundlegendsten Dinge angezweifelt werden, wie dass die Erde rund ist, dass es Wissenschaften eigentlich überhaupt gar nicht gibt und keine Ahnung was, so, dann sorry, vielleicht bin ich dann auch zu inkompetent oder so, dann gehen mir ehrlich gesagt die Argumente aus.
Mhm. Ist auch in Ordnung und so weit gehe ich ja nicht mal. Ich frage immer, was ist dein Ziel dieses Gesprächs mit mir? Von was möchtest du mich überzeugen? Mhm. Was ist dein Bedürfnis gerade? Was wirklich, wenn du mir das erzählst? Was möchtest du mir vermitteln? Möchtest du Aufmerksamkeit von mir haben? Möchtest du, dass ich dir zuhöre?
Ich möchte, dass du aufwachst und endlich die Wahrheit erkennst.
Ja, und dann würde ich sagen, du, Wahrheiten sind immer relativ und ich habe meine Wahrheit und du hast deine und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn du daran glaubst, dann glaub da gerne dran. Ich glaube da nicht dran und ich möchte mich von dir da auch nicht überzeugen lassen.
Ich glaube da auch gar nicht dran, ich weiß das.
Über ein anderes Thema unterhalten, aber nicht über das Thema.
Ja, wie gesagt, also da, jetzt sind wir wieder im privaten Umfeld, funktioniert das mit Sicherheit, aber wenn ich jetzt natürlich, wir waren ja gerade bei dem Thema Politik, das Ganze vernünftig aufarbeiten, diskutieren mit den Leuten, die Leute abholen und so weiter und so fort, schwierig.
Das ist richtig schwierig. Sehr schwierig, natürlich. Also ich bin auch kein Experte, um zu sagen, hey Leute, ihr sollt das jetzt mal machen und das geht so, sondern ich bin ein Bürger, der dann sagt, pass auf, da wurde was ganz, ganz lange liegen gelassen und diese Menschen fühlen sich einfach nicht abgeholt. Das verstehe ich auch. Ja? Aber ich mache mir tatsächlich um viel größere Sachen Sorgen. Also wie zum Beispiel China und ihre Einparteiendiktatur und was die jetzt gerade da alles reißen und sich vorbereiten. Irgendwie, was habe ich gestern in der Tagesschau gehört? 362 Milliarden wurden in Militärsausgaben investiert.
Ja. Das allerdings ist ja mehr so ein Thema für unsere Monatsrückblicksendung nächste Woche. Liebe Brainies, ich würde sagen, den ersten Teil dieser Sendung können wir jetzt so langsam ausfaden lassen. Ich wollte mir einfach nur mal Luft machen zum Thema Schwurbler. Und ich glaube, in den restlichen Teilen der Sendung wird es auch wesentlich lustiger.
Vielleicht als kleine Pointe on top. Wenn ihr euch impfen lasst, glaubt mir, es ist nicht so schlimm, schwul zu werden.
Das ist gut und damit gehen wir in unsere schwule Playlist, würde ich mal sagen.
Und wir sind zurück in der Late Machado Playlist.
Eure Bing, Playlist, guck mal, da war das Signal für die Playlist.
Eure Playlist auf Spotify und Instagram.
Genau. Insta?
Nein, ihr findet die auf Instagram, indem ihr auf unseren Account gibt. Dann auf die Highlights, in den Highlights auf den Ordner Spotify und wichtige Links klickt. Und dann könnt ihr unsere Playlist öffnen. Genau, ja, so viel dazu. Und dann stelle ich auch schon mal direkt die Frage an dich, Tobi. Was möchtest du denn heute auf die Late Machado Playlist setzen?
Ja, kleiner Bezug zu unserem Podcast. 2 Jahre Fuck My Brain. Kaum zu glauben, dass es uns immer noch gibt und deswegen setze ich auf die Playlist von POD den Song Alive.
Alive, okay. Ja, ich finde einen Song heute, den ich auf die Playlist setze, auch sehr alive. Der ist von dem neuen Album von Sam Fender. Mm. Ihr kennt den vielleicht durch den Song Hypersonic Missiles, den du ja schon auf die Late Machado Playlist
gesetzt hast. Hab ich den damals? Nee, den hast du drauf gesetzt und dann, nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den auf die Playlist gesetzt hast, ich ihn deswegen gehört habe und richtig geil fand.
Ja, das kann auch gut sein.
Und dann in meine private Playlist mit.
Stimmt, ja, ich erinnere mich, den haben wir dann im Auto zusammen gehört.
Ja, richtig, richtig.
Und heute setze ich von Sam Fender 17 Going Under auf die Late Machado Playlist.
Ich bin gespannt, den kenne ich nämlich auch noch nicht.
Damit sind wir ja auch schon im zweiten Teil unserer Jubiläumsfolge und fragen uns, was machen wir jetzt gerade für ein Remake mit der Bundestagswahl, Tobi?
Ja, ein Remake gar nicht. Mir ist nur eine Sache bei meinen zahlreichen Internet-Recherchen aufgefallen, dass es eine Partei gab bei der letzten Bundestagswahl, nämlich die Bergpartei, auch die Überpartei genannt, auch eine Satirepartei, ähnlich wie die Partei, von Künstlern gegründet, und ich habe mir mal angeguckt, was so deren Wahlparolen, deren Grundsatzprogramme sind. Neben Wahlplakaten, wo dann so Sachen draufsteht wie Fick dein Großprojekt, Mentalverschiebung gegen Zentralverriegelung, ist eine der Forderungen, die ich auch nur unterstützen kann, nämlich Naturgesetze zu verschärfen. Die sind viel zu lasch formuliert.
Das ich auch so. Also da muss man auch mal kurz zweimal überlegen, was ist denn mit Naturgesetze gemeint? Ne, ist jetzt hier nicht die Umwelt, die Umweltgesetze, die gemeint sind. Aber ja, und Naturgesetze verschärfen.
Schwerkraft ist zum Beispiel
ein Naturgesetz. Könnte aber auch so ein Ausrufplakat von den Linken sein. Naturgesetze verschärfen.
Genau.
Ausrufezeichen.
Das fiel mir nur so ein, wollte ich mit euch teilen. Also wer mal Lust auf was Lustiges hat, gerne mal im Internet nach der Überpartei, der Bergpartei gucken. Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel, da stehen jede Menge lustige Sachen.
Und wenn ihr jetzt natürlich auch noch wir wollen jetzt natürlich auch die Naturgesetze verschärfen, ne? Mit einem bestimmten Thema, was du mitgebracht hast.
Ach so, ja. Und zwar bin ich, muss ich sagen, durch unsere Konkurrenz, nämlich durch den Podcast Fest und Flauschig, neulich darauf aufmerksam geworden, auf etwas, was es gibt, durch nämlich diese
Konkurrenz. Die sind uns um Längen unterlegen.
Ja, hast natürlich recht, die sind nicht der prophetische Podcast, im Gegensatz zu uns, das ist vollkommen richtig. Aber durch die bin ich aufmerksam geworden auf die sogenannte Bristol-Stuhlform-Skala. Und dachte so, ja, das muss ich mir denn doch mal genauer angucken. Und diese Bristol-Stuhlform-Skala möchte ich euch, liebe Brainies, auch gern mal näher bringen. Ja,
die handelt also natürlich von verschiedenen Holzstühlen.
Ja, richtig, genau. Je nachdem, es geht ja um Sitzergonomie, Eiche, Bequemlichkeit, Birke und so weiter und so fort. In welchem Winkel die Beine, wenn man sie. Nein. Ich will gar nicht interpretieren, sondern ich will einfach mal, es gibt einen kurzen Wikipedia-Artikel dazu. Ja. Und aus diesem Wikipedia-Artikel ergeben sich so ein paar Fragen, die ich danach mal äußern möchte. Aber erstmal will ich diesen Wikipedia-Artikel euch mal kurz vorlesen. Ist wirklich nicht viel. Die Bristol-Stuhlform-Skala ist eine Tabelle zur Übersicht über Form und Beschaffenheit menschlichen Stuhls. Sie wurde von verschiedenen Wissenschaftlern der University of Bristol, deswegen heißt sie auch so, entwickelt und als diagnostisches Hilfsmittel vorgeschlagen, um die Dauer der Darmpassage beurteilen zu können, welche wiederum auf eine Reihe von Erkrankungen hinweisen kann. Seit 97 gibt es die. Und nach der Bristol-Stuhlform-Skala werden 7 Stuhltypen unterschieden, wobei die Passagezeit von Typ 1 bis zu 100 Stunden bis zu Typ 7 etwa 10 Stunden abnimmt. Und das dazugehörige Bild, das werden wir auch die Tage nochmal in die Story hauen, den könnt ihr euch auch davon überzeugen, dass das wirklich echt ist und wir uns das nicht ausdenken.
Es ist zum Glück gezeichnet, sagen wir es mal so.
Ja, wobei ich mir da jetzt gar nicht so sicher, naja, egal. Darüber wollen wir jetzt gar nicht spekulieren, wollen wir uns einfach mal die Typen angucken.
Nur in der Uni, ach ja, wir haben heute Gastroenterologie-Kurs, wir fotografieren mal ein bisschen
Kacke. Zu dem Thema Gastroenterologie kommen wir auch gleich noch. Da bezieht sich eine meiner Fragen drauf, die ich dann auch vor allen Dingen an dich richten möchte. Aber Noah, ja, was ist denn, fangen wir doch mal kurz an, die Typen vorzustellen. Noah, was ist denn Typ 1?
Typ 1 ist einzelne feste Kügelchen schwer auszuscheiden.
Mhm. Und Typ 2?
Typ 2 ist wurstartig, klumpig.
Okay. Typ 3 ist wurstartig mit rissiger Oberfläche Und Typ 4 ist wurstartig mit glatter Oberfläche. Was typ ist Typ 5? Typ 5
ist einzelne, weiche, glatt randige Klümpchen, leicht auszuscheiden. Typ 6, einzelne weiche Klümpchen mit unregelmäßigem Rand.
Und Typ 7, schlussendlich flüssig, ohne feste Bestandteile.
Lecker.
So, und daraus,
Ich vor meiner Klausur.
Achso, im Übrigen, die Typen 1 und 2 weisen im Übrigen auf Verstopfung hin, die Typen 5 bis 7 auf Durchfall, die Typen 3 und 4 gelten als, auch ein schöner Begriff, Idealstuhl. Heute hatte ich wieder Idealstuhl.
3 bis 5 ist Idealstuhl.
3 und 4 ist Idealstuhl.
Ja, dann habe ich Idealstuhl.
Ja, ich hatte heute, glaube ich, aber eher, ist egal. Auf jeden Fall ergibt sich da eine Frage, die ich einfach mal so raus an euch Brainies schicken möchte. Vielleicht ist ja unter unseren Zuhörern irgendjemand, der oder die beruflich in diesem Bereich tätig ist. Und da würde mich als allererstes mal interessieren, die Bristol-Stuhlform-Skala, findet die tatsächlich praktische Anwendung? Wenn ja, wie genau?
Naja, also ich kann mir das schon vorstellen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Morbus Crohn hast oder so, dass dann das daran diagnostiziert werden kann, wenn du dauerhaft die Stuhlart hast oder...
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Morbus Crohn ist ja tatsächlich eine chronische Krankheit, da gibt es mit Sicherheit andere diagnostische...
Vielleicht ist das für Hausärzte einfach gedacht.
Ja,
war denn der Stuhl fest? War der dünn?
Okay, aber du warst ja auch schon in deinem Leben bei verschiedenen Ärzten.
Ja.
Hast du in irgendeiner Arztpraxis, da gibt's ja immer bei diesen Ärzten an den Wänden diese Schaubilder, die schon mal die Bristol-Stuhlform-Skala irgendwo hängen sehen.
Nein, aber beim Urologen habe ich auch noch nie ein Bild von einem Penis oder einem Hodensack gesehen. Also,
ja, ich schon.
Echt?
Ich ja. Nicht.
Ja, gut.
Also deswegen einfach mal die Frage, warum...
Im Übrigen beim Urologen ganz unangenehm. War ganz unangenehm.
Lass uns kurz das hier, das hinten zu Ende bringen, bevor wir zu dem vorne kommen, würde ich sagen.
Okay,
dann, weil mich interessiert natürlich, warum du das jetzt gerade gesagt hast. Also, Frage an euch alle da draußen, Bristol-Stuhlform-Skala, ist die irgendjemandem schon untergekommen? Arbeitet damit irgendjemand? Hat die in irgendeiner Art und Weise Relevanz? Und letzte Frage zu dem Thema, du hast es eben schon gesagt mit Gastroenterologie. Ich habe mich gefragt, Gastroenterologie, das hat ja dieselbe Vorsilbe wie Gastronomie. Was ist da der, das könnte ich jetzt natürlich nachgucken, aber was ist da jetzt der gemeinsame...
Gastro.
Ja, aber, und das bedeutet im ursprünglichen Magen. Wortstamm was? Magen?
Magen.
Ach, guck. Siehste, dankeschön.
Gastritis zum Beispiel
ist ja
auch eine Magen, ich glaube, das
ist... Gastritis ist, wenn ich als Gast in der Gastronomie chronisch unzufrieden bin.
Genau,
das ist Gastritis,
das ist die
oder?
Gastritis,
genau. Solche Gäste kennst du bestimmt auch aus deiner Zeit in der Gastro,
ach,
oder?
Ja. Ja, vor allen Dingen alte Omas. Alte Omas sind immer so unzufrieden, ich weiß auch nicht, wieso. Leicht frustriert, die Dame.
Aber von hinten nach vorne, du wolltest gerade von der Urologie erzählen.
Ich weiß nicht, ich war einmal beim Urologen, weil ich hatte da irgendwie in meiner...
Eine übelriechende Geschlechtskrankheit, um an die letzte Sendung anzuknüpfen.
Ja, genau, eine übelriechende Geschlechtskrankheit hatte ich noch nie. Nee, ich hatte tatsächlich in meiner Leistenbeuge, habe ich so Knötchen gefühlt. Und das habe ich am Telefon der Sprechstunde, falls sie so, oh, Krebs! Ich so, oh, Krebs! Scheiße! Und dann bin ich da hingegangen und dann meinte der Dude so, ja, das sind deine Lymphknoten. So, oh gut, kannst wieder nach Hause gehen. Ich fand es halt saubefremdlich, dass mir ein Typ irgendwie am Hodensack rumgespielt hat, mit dem ich keinen Sex habe und der einfach alt war und der dann auch so, das ist dann auch immer so förmlich, weißt du? So, hallo, ja, ziehen Sie sich bitte aus. Ja, das sieht ja alles sehr normal aus. Ja, der Penis sieht auch normal aus, die Eiche sieht auch normal aus. Ich denke mir so, in dem Kontext habe ich das noch nie so erlebt. Das finde ich total weird.
Weißt du,
wie müssen sich Frauen wirklich jedes halbe Jahr beim Frauenarzt fühlen? Das finde ich, also mein ganz großes Mitgefühl geht zu euch Frauen. Ich würde mir das total befremdlich vorstellen, dass da, hallo, ach ja, ich mach mal das Türchen auf. Na, gucken wir, ach ja, hier alles glatt, alles schön. So, und du denkst dir, Alter, hör auf zu reden, mach das einfach, ich will nach Hause.
Was ich viel... Aus meiner Erfahrung heraus noch viel befremdlicher finde als das, aber das liegt dann vielleicht tatsächlich an mir, ist, dass ich bei keinem anderen Arzt das so extrem habe, wenn ich dort im Wartezimmer sitze, und da sitzen ja auch noch andere Leute, dass ich mir unweigerlich die Frage stelle, weswegen sind die wohl hier, und unweigerlich gleich darauf auch die Antwort gebe, ich möchte das eigentlich gar nicht wissen. So. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Weil meistens, also außer jetzt irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen oder sonst was, meistens, wenn man zu solchen Ärzten geht, sowohl der Gastroenterologe als auch Urologe und so weiter und so fort, geht man ja meistens nur hin, wenn es um irgendwelche ekligen Dinge
dann
geht.
Dann geh mal zum Proktologen.
Ja, zum Proktologen, genau. So, da war ich halt auch schon.
Ja, ich auch.
Und so, und da ist das halt im Wartezimmer auch so ganz extrem, dass man einerseits sagt, weswegen sind die anderen wohl hier, und der zweite gleich, ich will das gar nicht wissen, warum die anderen hier sind, ich will das gar nicht wissen.
Ich fand das so lustig, war halt einmal beim Proktologen und der war dann auch Orthopäde.
Ja,
wo ich mir achte,
das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Das ist
für eine komische Fachkombi, aber okay, gut.
Das ist sowieso eine Frage, die ich mir häufiger stelle, wenn es um das Arztwerden geht, um das Studium. Ja. So, dann ist es ja grundsätzlich so, meines Wissensstands nach zumindest, du fängst an Medizin zu studieren, erstmal studieren alles selber, und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo du sagst, so jetzt Facharzt, jetzt muss ich mich für eine Fachrichtung entscheiden. So.
Genau.
Und da gibt es ja auch unfassbar viele verschiedene Fachrichtungen, aber natürlich gibt es eben halt Proktologie, Urologie, Gynäkologie und so. Und da habe ich schon die Frage, das wäre vielleicht psychologisch auch mal interessant, ob es einen bestimmten Persönlichkeitstyp gibt, der sich dann für diese Bereiche, weil das ist ja schon, ich meine, jeder Facharzt ist speziell, sonst würde er sich nicht so heißen, aber das ist ja jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise nochmal speziell. Ich sag mal, wenn ich Orthopäde bin, was ja auch ein Facharzt ist beispielsweise, dann kann ich als Laie, kann ich 1000 Argumente finden, so ja, warum findet man jetzt diese Richtung spannend und möchte das machen? So, aber Proktologe zum Beispiel, ehrlicherweise, das mag ja medizinisch total interessant sein, was da passiert, aber in der praktischen Arbeitstätigkeit erschließt sich mir nicht, was da der besondere Reiz dabei
ja,
ist.
Ja, also ich kann mir, das hatten wir ja schon mal, das Thema, ich kann mir vorstellen, dass sich der Proktologe, ohne das jetzt wissen zu können, nicht nur auf den Enddarm bezieht, sondern halt auf Dickdarm, Dünndarm, Pankreas, weiß ich nicht, sowas.
Letzten Endes geht's ja, um es einfach auszudrücken, geht's ja irgendwie darum, ich muss.
Es geht um das akute
Instrumente und Finger in Körperöffnungen von anderen Menschen stecken, was ich normalerweise.
Vielleicht haben die ja einfach immer Proktologen eigentlich einen kalten Zeigefinger und dann wärmen die ihren Zeigefinger damit.
So, das wäre jetzt zum Beispiel mal so. Genau da wollte ich doch hin. Das wäre jetzt zum Beispiel mal so.
Die Alternative zum, die umweltfreundliche Alternative zum Taschenwärmer.
Ja.
Sehr gut, ein Argument, muss ich doch schon sagen.
Also, zusammenfassend, liebe Leute, Bristol-Stuhlform-Skala, bitte gerne Rückmeldung an uns. Wisst ihr da mehr? Wird das angewendet? Habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr damit Erfahrungen gesammelt? Wie zuverlässig ist das? Würde mich alles mal so interessieren.
Ist in Ordnung. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Was machen wir denn jetzt?
Was machen wir denn jetzt? Ja, es gibt noch zwei Dinge, die wir tun wollen. Stichwort Urlaub und Stichwort Quiz, richtig?
Ich würde jetzt sagen, ich finde die Urlaubsgeschichte, die können wir jetzt hier mal hin verlagern.
Ja.
Stell dir vor, du hast Ferien. Was machst du?
In Urlaub fahren.
Was machst du im Urlaub?
Oh, das kommt ja immer ganz drauf an. Also gut, jetzt bin ich da ein schlechtes Beispiel, weil ich ja eine besondere Art und Weise habe, wie ich gerne meinen Urlaub verbringe. Stichwort Wildnis und Zelt und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt mal so von dem Standard ausgehen, dass ich irgendwo hinfahre, in die Sonne, in ein schönes Hotel, Clubhotel oder ähnliches mit Pool und Strand und bisschen Sachen unternehmen und All-Inclusive und so. Ich glaube, da gibt es viele Menschen, die sowas machen.
Du, ich glaube auch. Und stell dir dann mal vor, du kriegst eine Lebensmittelvergiftung am Buffet.
Ah, es geht also, liebe Brainies, darum, was muss passieren in einem Urlaub, damit ihr sagt, das ist der schlimmste Urlaub aller Zeiten. Das ist die Frage, die dahinter steckt, so. Und ja, da wollen wir beide einfach mal unsere Gedanken sprudeln lassen und Sachen zusammentragen. Also ich denke erstmal fängt das Ganze, der Urlaub fängt ja schon mit der Hinreise an.
Genau.
Bleiben wir doch mal chronologisch. Was könnte auf der Anreise sozusagen alles schiefgehen? Ich weiß nicht, ich kenne das noch, ich habe lange so eine Art von Urlaub nicht mehr gemacht, fällt mir jetzt gerade da ein, wo wir darüber erzählen.
So mit Flugzeug nach ins Sonnige fliegen und
halt. Also, aber so wie ich das kenne, ist das so, man fliegt dann mit dem Flugzeug irgendwo hin, kommt da am Flughafen an und dann ist es ja in der Regel so, dass jedes Hotel irgendwie an den Anreisetagen da Bus stehen hat, wo man dann einsteigen muss und dann wird man zu diesem Hotel gefahren.
Genau, so ein Shuttle halt. Ne?
Und da wäre natürlich auf jeden Fall bei dem schlimmsten Urlaub schon mal so, das Flugzeug, mit dem ich komme, hat Verspätung, der Bus ist weg und ich muss jetzt erstmal alleine in einem fremden
viel,
Land.
Nein, das geht schon viel früher los.
Ja, bitte.
Also es geht schon erstmal zu Hause los, dass du dein Handy suchen musst, weil du es irgendwo hingelegt hast und es nicht findest. Dadurch ist es dann schon relativ spät, das heißt, du musst dich erstmal beeilen. Da du nicht Bock hast, mit dem Auto zum Flughafen zu fahren, bestellst du dir ein Taxi. Wenn du dann auch noch in Hamburg wohnst, ey scheiße, dann stehst du halt auch mal gerne im Stau mitten in der Stadt.
Jo.
Weil ist ja Berufsverkehr um die Uhrzeit morgens, wenn du zum Flughafen fahren willst. So, scheiße gelaufen, du kommst am Flughafen an. Und du hast deinen Flug verpasst.
Ja, dann ist der Urlaub an dieser Stelle in der Regel zu Ende.
Naja, aber du hast ja das Hotel gebucht und denkst dir, ja geil, gibt noch einen Flug für 120 Euro, den buche ich mir doch mal. So, jetzt hast du den gebucht.
So, und dann komme ich da an. Und dann ist natürlich, weil ich mit einem anderen Flugzeug komme, überhaupt gar kein Bus mehr da.
Du bist noch im Flugzeug.
Achso, ich bin noch im Flugzeug.
Weil die Klimaanlage so scheiße trocken ist, werden deine Lippen so spröde, dass sie aufreißen. Und du dir eine Pommes bestellst, die mega versalzen ist und dann reißen die noch weiter auf. Das hatte ich schon mal.
Die Klimaanlage ist auch so kalt, dass du quasi dir schon mal eine Erkältung einfängst im Flugzeug.
Awesome. So, das heißt, du kommst schon
los. Und die Stewardess, während sie übers Gang geht, schüttet dir aus Versehen so einen Tomatensaft über die Klamotten.
Ah, so mega asozial. Also du kommst Tomatensaft getränkt mit aufgerissenen, salzigen Lippen.
Und schon leicht erkältet.
Am Flughafen, weiß ich nicht, in Mallorca an.
Wo kein Bus mehr steht und du selber sehen musst, wie du ins Hotel kommst. Und dafür, das geht ja am Flughafen, nimmst du dir natürlich einen Mietwagen. Hm. Und dieser Mietwagen hat auf dem Weg ins Hotel eine Panne.
Und du kannst erstmal den ADAC rufen und der braucht 5 Stunden, bis er raus, weil er vollkommen überlastet.
Und du sprichst kein Spanisch und dein Englisch ist eben halt Schulenglisch und dann wird das Ganze schon mal schwierig.
No hablo
español. Genau. So, und dann kommst du irgendwann im Hotel an. Und da du nicht an deinem gewöhnlichen Anreisetag angereist bist, haben die dein Zimmer eigentlich schon weiter vergeben, weil die gedacht haben, du kommst überhaupt gar nicht mehr.
Ganz genau so ist es, weil du hast ja dein Handy nicht gefunden auf der Hinfahrt hin zum Flughafen.
So, jetzt kommen wir.
Also bist du ohne Handy quasi auch schon dahin gefahren und hast dich nur mit irgendwelchen Telefonen am Auto hier, wie heißt das denn, Autobahn. Wie heißen denn diese Notfalltelefone auf der Autobahn?
Und damit würdest du das Hotel anrufen?
Nein, damit würdest du den ADAC anrufen.
Ach so, ja, dann bist du auf Notrufsäule.
Dann fragst du irgendwie mit Händen und Füßen den Dude allerdings vom ADAC, ob du denn nicht mal anrufen könntest. Und er will dir noch eine Packung Koks verkaufen oder so.
Wer weiß, aber wir sind jetzt auf jeden Fall im Hotel, das ursprüngliche Zimmer ist nicht mehr da. Glücklicherweise, das einzige Mal Glück vielleicht in diesem Urlaub, gibt es noch ein freies Zimmer in diesem Hotel.
Und das ist die Luxus-Suite.
Nee, gar nicht mal. Das befindet sich leider in einem Hotelteil, der gerade renoviert wird. Deswegen hast du immer schön Baulärm, wenn du auf dem Hotelzimmer bist. So.
Awesome, richtig das, awesome.
Das ist schon mal richtig gut. Und dann bevor wir zu dem Essen kommen, dann ist es natürlich so, bei dem ersten Tag, wo du dann wirklich da bist und dich am Pool legst, holst du ja auch erstmal so den heftigsten Sonnenbrand, so dass du abends gar nicht im Bett liegen kannst und gar nicht richtig pennen kannst. So.
Scheiße, ey. Dann warst du Buffet. Natürlich, weil du, du warst also, ja noch abends, weil du dir dachtest, boah, kacke, auf diesen verschissenen Tag mit Anreise und viel zu viel Geld ausgeben für das Hotelzimmer plus noch Baulärm und Sonnenbrand bis zum Ultimo, gönnst du dir jetzt erstmal eine Margarita?
Mhm.
Nice. Scheiße gelaufen. Da hat dir jemand Liquid Ecstasy reingepfiffen.
Ah, oder K.O.-Tropfen oder
K.O. Das ist ja
Liquid Rohypnol.
Ecstasy. Rohypnol oder GBL. GBL ist leichter verfügbar. Kannst du im Internet für 5 Euro kaufen im Übrigen.
So, das heißt, du wachst am nächsten Tag auf deinem Hotelzimmer auf. Dein Geld ist geklaut worden. Ein Teil deiner Klamotten auch.
Mhm.
Und genau. Und dann
du hast kein Handy.
Und das ja sowieso nicht. Hast du ja schon die ganze Zeit nicht so richtig. Und dann hast du aber Hunger und gehst erstmal zum Frühstücksbuffet. So. Und haust du dir ordentlich was rein. Lecker Rührei zum Beispiel. Um dann festzustellen, kurze Zeit später, da sind wir wieder bei der Bristol-Stuhlform-Skala.
Ich habe Typ 7.
Ich habe Typ 7. Schön, wie man hier im Norden sagt, einen flotten Otto. Oh. Und schöne Lebensmittelvergiftung erstmal. Und
vorne kommt es auch noch raus, ins Waschbecken.
Ja, aus allen Körperöffnungen quasi.
Aus den Ohren, aus der Nase. toll. Ja,
so, also, gibt es noch irgendwas, was das
was
ist ja
machst
schon
du? Du gehst erstmal zum Hotelarzt. Und der ist sau unfreundlich, ist ein Deutscher, der ausgewandert ist. und der macht dich da erstmal richtig lang, wie dumm du eigentlich sein kannst,
genau,
dass du in diesem Hotel Rührei ist.
Und dann zur Strafe quasi gegen die Lebensmittelvergiftung gibt er dir eine Spritze, die eine viel zu dicke Nadel hat und das Serum oder was auch immer, was dir gespritzt wird, ist viel zu dickflüssig, sodass du tierische Schmerzen hast.
Quatsch, du kriegst erstmal einen Einlauf mit einem richtig schönen Schlauch. Richtig
so einen schönen Schwenkeinlauf.
Und dann ist das Wasser nicht lauwarm, das ist heiß. Das heißt, du verbrennst dir erstmal von innen den After und hast erstmal die nächsten 18 Tage, während du im Urlaub bist, richtig schön Schmerzen mit dem Kacken.
Oh ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Komischerweise, wo du gerade von dem Einlauf redest, habe ich gerade, ich glaube, ich bin ein bisschen bekloppt und muss auch mal zum Psychologen. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf gehabt von einem, also stell dir Folgendes vor, ein Hotel, gefilmt in der von oben Ansicht, ja, und du siehst halt so das Hotelgebäude und du siehst die Poollandschaft und die liegen um die Pools rum und von oben siehst du im Pool jemanden schwimmen und wie der da so schwimmt, zieht er so eine braune Spur im Pool hinter sich her.
Boah.
Das habe ich mir gerade vorgestellt beim Einlauf.
Böse, ganz böse. So, aber wir machen mal kurz weiter und
wie so ein Öltanker, der Öl verklappt im Meer und das so von oben, so habe ich mir das gerade vorgestellt.
Gott, hey, du musst wirklich mal zum Psychologen, aber du musst nicht zum Therapeuten. Du musst zu wem ganz anders hin, am besten zum Forensiker.
Oha, so weit ist es schon.
So, wie dem auch sei, so dann hast du jetzt die nächsten 18 Tage Schmerzen beim Kacken, hast eine Lebensmittelvergiftung hinter dir gehabt, das heißt eigentlich willst du dich auch nicht mehr in die Sonne trauen. Dein Geld ist gestohlen worden und du wartest eigentlich nur noch darauf, dass du nach Hause fahren kannst, weil du denkst, boah, der Tag ist eh gelaufen. Was passiert dann?
Ja, gibt's noch krassere Sachen?
Abreisetag, du sitzt bei 40 Grad im Bus und der Bus hat eine Panne.
Der Bus hat eine Panne, deswegen, da geht's jetzt weiter, deswegen verpasst du das Flugzeug, kommst du spät aus dem Urlaub zurück und verlierst deinen Job, weil du halt nicht wieder zur Arbeit.
So, und damit leiten wir dann über in die zweite Runde Late Night Shadow Play.
Ja, das ist auch wunderbar. Viel Spaß bei der Musik.
Und wir sind wieder zurück in der Late Night Shadow Playlist, wie versprochen, nach diesem grausamen Urlaub. Und ich frage dich, Tobi, erneut. Tobi.
Ja.
Was setzt du auf die Late Night Shadow Playlist?
Jo, alles klar. Und zwar, wie kriege ich jetzt den Bogen zu unserer Sendung? Das, was wir jetzt eben gerade gemacht haben mit dem Urlaub und der Bristol Stool Form Skala, das ist ganz schön Godless gewesen. Deswegen heißt das nächste Lied, was ich auf die Playlist setze, Godless von der Band UPO. Und Grüße gehen an dieser Stelle raus an Charlie, durch den ich das Lied kennengelernt habe.
Heute gibt's von mir noch einen Rocksong auf die Ohren, aber einen richtig harten Rocksong.
Oh ja.
Von Escape the Fate Situations. Und damit sind wir auch in einer weiteren Situation.
Leute, haltet euch fest, was Noah da für einen Song auf die Playlist gesetzt hat. Wir haben uns den vor der Sendung schon mal kurz so ansatzweise reingezogen. Ich war überrascht, muss ich sagen.
Escape the Fate ist aber auch aus meiner Jugend. Finde ich schon sehr geil, tatsächlich.
Cool.
Und wir müssen ganz schnell zu Wort kommen. Denn
zu Wort kommen.
Wir werden jetzt eine Runde zocken. Wir machen Let's Play. Let's Play, wer wird Millionär? Wir zocken gegen die Rebecca.
Ja, hi Rebecca.
Hallo. Achso.
Wie nennt man eine Gruppe neugeborener Katzen? Wurf, Schleuder, Treffer, Schuss.
Ja, das ist eine Schleuder, würde ich sagen. Ne?
Ja, das ist Wurf. So, es geht weiter. Welches ist eine Teigsorte, die man sowohl für süßes als auch für herzhaftes Gebäck verwenden kann? Blätterteig, Tannenteig, Laubteig, Rasenteig. Der Blätterteig, würde ich sagen.
Tannenteig, sage ich.
Und Blätterteig war richtig.
Ah.
2000 Euro. Welche Farbe folgt im sichtbaren Lichtspektrum der Physik auf Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Indigo? Was ist Indigo bitte für eine Farbe? Braun, Violett, Marine, Blau, Grau.
Braun.
Braun?
Nein, Violett natürlich.
Echt? Das ist richtig. Wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, dass wir RGB sehen. Rot, Grün, Blau.
Aha.
Ja, aber der wusste ich jetzt nicht. Weird. Okay, was raschelt in dem Kinderlied Suse, liebe Suse im Stroh? Gänslein, Ferkel, Kätzchen, Kälbchen.
Das weiß ich ehrlicherweise überhaupt nicht. Es sind keine Kälbchen.
Gänslein?
Mach mal.
Ja, ist richtig. Funny. Okay. Dann 5000 Euro. Wie nannte man früher junge Mädchen? Kalamari, Krabbenbrötchen, Fish and Chips, Backfisch.
Backfisch.
Das ist Kalamari, ist so. Oder?
Nein, Backfisch.
Backfisch? Warum denn Backfisch?
Ich habe keine Ahnung.
Warum nannte man früher Mädchen Backfisch?
Ist auch
wir haben gewonnen.
Hashtag
Sexismus, um bessere Preise zu gewinnen.
Aha. Ja, also das war ein ganz tolles Let's Play. Wir stellen fest, im Podcast funktioniert es nicht so richtig. Scheißegal, Transparenz über alles. Wir haben uns einfach nur überlegt, okay, was können wir jetzt im dritten Teil noch Blödsinniges machen? Und da kam uns die Idee, wer wird Millionär online zu spielen mit euch. Nein, lassen wir einfach diese Sendung, würde ich sagen, langsam mal ausklingen. Es sollte ja auch einfach nur eine lockere Geburtstagssendung werden, ohne Vorbereitung. Und ohne Vorbereitung sage ich an dieser Stelle auf jeden Fall, liebe Brainies, und das meine ich ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar, dass wir feststellen, dass ihr uns immer noch hört, dass ich feststelle, wenn auch langsam, aber kleinen Schritt für kleinen Schritt, es immer mehr Leute gibt, die uns auch hören. Und wir hätten, als wir diesen Podcast begonnen haben, glaube ich, nie vorausgesehen, dass wir das 2 Jahre lang tatsächlich machen, mit immer noch anhaltender Begeisterung. Und durch die unterschiedlichsten Themenbereiche, die wir jetzt schon gehabt haben und in Zukunft auch noch haben werden, das ist hat alle meine Erwartungen irgendwie überstiegen. Und es macht immer noch Spaß und wir sind auch gerne die nächsten 2 Jahre für euch da. Und ja, danke einfach dafür, dass ihr uns hört. Danke dafür, dass ihr uns eure Kommentare schickt, dass ihr teilhabt an dem, was wir tun und uns auch unterstützt, ermutigt. Danke an alle, die dann auch zu unserem Meet and Greet kommen am kommenden Samstag. Sie, da freuen wir uns sehr, euch zu sehen auf jeden Fall. Und ja, an unfassbar Stelle, 2 Jahre.
An dieser Stelle möchte ich die Sendung schließen mit einer Frage von René Borbonus aus dem Buch Respekt. Wo fangen Respektlosigkeiten an und wo hören sie auf? Das kann ich euch nicht sagen, aber die Respektlosigkeit, die wir uns rausnehmen, ist, dass wir weitermachen. In diesem Sinn wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns zum nächsten Montag.
Dann wieder mit einer Sendung, die auch echten Inhalt hat.
Die Sendung mit der Maus.